Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1, 2, 3, ich hab lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Und wir reden heute über die frühkindliche Fremdbetreuung. Das heißt, ab wann sollte man sein Kind in die Kita schicken? Und das ist ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, jeder will mal das Beste für sein Kind, für seine Kinder. Mhm. Und für manche gibt es die Möglichkeiten zu sagen, ich habe mein Kind noch ein bisschen länger zu Hause und andere sagen berufsbedingt und monetärbedingt, ich muss mein Kind schon früher in die Kita schicken. Frau Professor Dr. Eva Raas, die ist Erziehungswissenschaftlerin, darin hat sie ihren Doktor gemacht, die ist analytische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Bindungs- und Entwicklungspsychologie, die war früher für die Street Credibility an der Brennpunktschule Lehrerin. Und sie ist, was ich auch ganz wichtig finde, Mama und Großmutter. Und die haben wir heute im Interview. Es kann an manchen Stellen ein bisschen langatmiger werden, weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist immer zu gucken, welchen Forschungsbezug haben die Aussagen. Also ist das so ein emotionales Bauchgefühl, man müsste ja mal, oder gibt es da tatsächlich zu Forschung? Und in den letzten 30 Jahren hat sich gerade in der Kinder- und Entwicklungspsychologie sehr, sehr viel getan. Und Eva Raas ist ganz, ganz nah dran am Thema, weil das eben ihr Forschungsschwerpunkt ist. Und ich glaube, es lohnt sich für all diejenigen, die Eltern sind, das ganze Interview zu hören und für all diejenigen, die in irgendeiner Weise was mit Kindern zu tun haben oder irgendwann mal was mit Kindern zu tun haben werden. Hallo Frau Dr. Professor Eva Raas.
Ja, ich grüße Sie auch.
Hallo.
Welchen Forschungsschwerpunkt haben Sie?
Ich habe also mehrere Forschungsschwerpunkte. Der eine, wo ich dann auch promoviert habe, das ist der Bereich der ganzen sensorischen Integration, also Wahrnehmungsschwächen, weil sehr viele Kinder, die bei mir hier mit psychischer, also in Anführungszeichen psychischer Belastung kommen, wenn man genau hinguckt, haben die zwar in der Folge psychische Belastungen, aber primär ist es der kleine Body, der zwar normal erscheint, aber doch nicht ganz so funktioniert, wie die Umwelt es denkt. Also wenn wir zwei zum Beispiel miteinander reden, hören Sie mich, das ist das Sinnesorgan, aber Sie müssen meine Sprache so schnell verarbeiten, wie ich spreche. Und wenn Sie mich hören, aber Ihre Hörverarbeitung langsamer ist als mein Sprechtempo, dann verlieren wir bald miteinander den Kontakt. Und es läuft dann im normale Leben unter Aufmerksamkeitsstörung. Also man schaltet ab, einfach weil die Sprache und der Geräuschbrei zu schnell vorbeirauscht. Und dann heißt es heute ADS oder ADHS. Und wenn man genau hinguckt, haben die Kinder oft eine Schwäche in der auditiven, so heißt es fachlich, Verarbeitung. Und wenn einer das Leben vor sich hat, also von mir aus ein Fußballspiel, und er blickt nicht schnell genug die Abläufe, blicken, dann steht er eben nebendran als Bub und pflückt Gänseblümchen und alle Leute lachen über ihn. Und in Wirklichkeit kann dieses Kind die visuomotorischen Abläufe nicht schnell genug verfolgen. Und in der Folge gibt es natürlich psychische Probleme, klar, weil wenn die Umwelt das alles nicht weiß, und das ist eben mein einer Forschungsschwerpunkt, darüber habe ich auch promoviert. Und dann durch diese Forschung, die mich sehr mit Amerika in Verbindung gebracht hat, ich habe auch den Chair von diesem International Forum on Learning Disabilities, wie es bei denen heißt, bin ich dann an Alan Shaw, Affektregulation, Bindungstheorie, Selbstpsychologie gekommen. Und das sind dann so meine weiteren Forschungsschwerpunkte, Bindungsforschung, Affektregulationsforschung, die tief verwurzelt ist in der Neurobiologie. Und die Therapiemethode, die ich daraus entwickelt habe, ist die kindzentrierte Familientherapie. Das heißt, der ganze Club erscheint bei mir. Das belastete Kind ist sozusagen in meiner Seele und in meinem Blick. Aber ich versuche, über die Familie zu erfassen, was wir gemeinsam tun können, um diesem Kind seine Entwicklungshindernisse zur Seite zu räumen. Das sind so die Forschungsschwerpunkte.
Okay, wissen wir jetzt Bescheid. Also man kann als Schwerpunkt, der heute für uns wichtig ist, sagen, Sie sind Bindungs- und Entwicklungspsychologin.
Ja.
Für Ihre Street Credibility, Sie waren früher an der Brennpunktschule im MV, als ja. Lehrerin in Berlin.
Ja.
Und noch mehr Street Credibility kriegen Sie bei uns, dadurch, dass Sie Mama und sogar schon Großmutter sind.
Jawohl. Da gibt's dann gerade wieder einen Enkelsohn und bei diesem kleinen Enkelsohn, also in der ganzen Familie gibt's immer überall nur Töchter und über diesen kleinen Enkelsohn und diese Vater-Sohn-Beziehung kriege ich wieder Einblicke in den Bereich, den ich jetzt persönlich nie habe erleben dürfen. Weil eben das der erste kleine Mann ist und was dieser kleine Mann mich so alles lehrt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich Psychotherapie studiert habe. Ich wollte kapieren, was hinterm Leben so steckt. Also ich war nie jemand, die unbedingt helfen wollte. Will ich schon, ich bin empathisch und meine Leute fühlen sich bei mir alle gut aufgehoben. Aber ich will immer kapieren, wie dieses Leben funktioniert. Und mein kleiner
so geht's mir auch.
Ja, und mein kleiner Enkelsohn lehrt mich auch wieder, der ist 3,5, wie so kleine Männer funktionieren und wie dann ein Papa zu funktionieren hätte oder hat und eine Mutter zu funktionieren hat. Und wenn da eine große Schwester da ist, die das Ganze versucht, in Schach zu halten, damit der bloß keine Nummer zu groß wird und so wie das Leben halt ist.
Kann man eigentlich eine normale Oma sein, wenn man so spezialisiert ist in diesem Fach? Guckt man da mit einem normalen Oma-Auge drauf oder ist
also
man immer
war,
eigentlich
es bei
Es war
der
das Arbeit?
Gleiche als Tochter. Also ich war immer, ich würde mal denken, in erster Linie ganz normale Mutter und ich war lange alleinerziehend, bin also aus Berlin mit meiner Tochter alleine hier in den Odenwald gezogen und meine Tochter hat sich, das ist einfach jetzt mütterlicher Stolz, unbekümmert und gut entwickelt und hier an unseren Schulen hieß es immer, wenn man so eine normale Tochter hat wie die, dann kann man die Kinder zu ihr schicken.
Ja, ja stimmt, das beste Aushängeschild.
Ja, das heißt, also ich bin da als Mutter und als Oma, ich krieg mit meiner Enkeltochter den gleichen Krach wie irgendeine andere Oma auch und wenn dann meine Enkeltochter sagt, ich weiß gar nicht, Oma, wo steht geschrieben, dass das, was in deinem Kopf vorgeht, besser ist als in meinem. Und da kann man nicht als Therapeutin reagieren, sondern schlicht und einfach als Oma. Und dann hat man Krach und Auseinandersetzung und dann versöhnt man sich wieder und dann geht's Leben weiter.
Okay, gut. Ich habe schon gedacht, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe, weil gerade bei Lehrerkindern, ich weiß da aus eigener Erfahrung Bescheid, meine Eltern sind keine Lehrer, aber meine ganzen
Schwiegerschwestern
ja. sind alle Lehrerinnen und Lehrer.
Ja, ja. Da gibt's ja diesen ganz, ganz bösen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit so viel Zuhörern so viel Wahrheiten alle erzählen darf. Also es gibt ja diesen Spruch, Lehrer, Kinder, Pfarrers, Vieh gedeihen selten oder nie. Das ist ein Spruch, der, ich weiß nicht, der ist schon ein paar hundert Jahre alt.
Okay. Ich habe selbst eine Tochter und wir kommen heute mit ein paar persönlichen Anliegen. Und
ja.
Ich selber gedacht, ich soll so früh wie möglich in die Kita gehen, weil sie dann sozialen Kontakt kriegt, kein Sonderling wird und sie ist Einzelkind und da dachte ich mir so, 1 Jahr, 1,5 ist das richtige Einstiegsalter, ja. damit sie sich positiv entwickelt.
Gut.
Ist das korrekt nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Der Mensch wird ja 1 Jahr zu früh geboren. Der Mensch heißt fachlich extra uterine Frühgeburt und muss noch 1 Jahr außerhalb des Mutterleibes außen noch fertig ausgebrütet werden. Und das Kind ist in dieser Schwangerschaft geprägt auf die Mutter. Es kennt die Mutter sozusagen in- und auswendig. Es weiß, wie die Mama riecht, wie sie sich bewegt, wie ihre Stimme ist, wie ihr Herz pocht und so weiter. Und diese enge Verbindung, die 2 Körper da miteinander haben, die ist im Grunde im 1. Lebensjahr noch unbedingt weiter notwendig, um das Kind hirnorganisch, also wenn Kinder geboren werden, haben sie ein Spatzenhirn von 400 Gramm. Da ist also außer Schlucken, Schnaufen, alles das, was notwendig ist, so vieles ist da noch gar nicht drin. Es sind zwar Milliarden Möglichkeiten der Entwicklung, aber real vorhanden ist noch nicht viel ausgebildet. Ende des 1. Lebensjahres sind es schon 1000 Gramm Gehirn. Und das, was sich da hineingespeichert hat, ist Erfahrung. Das ist dann Nervenfasern, die die Erfahrung sozusagen körperlich niederlegen. Und in diesem 1. Lebensjahr ist das Kind immer noch genau unendlich geprägt auf die Mutter. Also das sollten Trennungen von der Mutter, wenn sie nicht vom Kind selber irgendwie ein bisschen initiiert werden, um Himmels Willen nicht stattfinden. Und der Vater ist in dieser Zeit unendlich wichtig, um die Mutter in diesem hohen Stresszustand, dieses kleine Wesen zu regulieren. Das ist das neue Fachwort. Eben immer die Anspannungszustände, für die das Kind selber noch keine Verarbeitungsmöglichkeiten hat. Das muss die Mutter über ihren Körper, über Stillen, über Körpernähe, über die Ammensprache da in den höchsten Tönen, diese Piepstöne, weil das Kind andere Töne gar nicht hört und so. Die Mutter muss das Kind regulieren und es ist derart verzehrend, dass die Mutter wiederum jemand braucht, der sie auffüttert um dieser unendlich anspruchsvollen Aufgabe dieses ersten Lebensjahres gerecht zu werden. Und wenn dann der Vater als Begleiter der Mutter eben sozusagen der Dritte im Bunde ist, dann wird er ganz allmählich in den ersten 2, 3 Jahren für das Kind auch zu einer Vertrauensperson, aber immer wieder in dieser Triade. Mutter-Kind ist die Dyade und der Vater ist die Triangulierung, also der erwünschte Dritte im Bunde, weil er vorerst die Mutter stützt. Und durch diese Mutterstützung wird er für das Kind allmählich auch zu einer eigenständigen Person, aber das ist erst über so 2., 3. Lebensjahr.
Hui, dann muss man sich das als Vater ganz schön erarbeiten. Als Mutter ist es naturgegeben.
Mutter ist Natur gegeben, genau. Und es ist auch so, dass dieses Fürsorgehormon, Oxytocin und was wir so alles haben, das ist bei der Frau auf der hormonellen Schleife sozusagen drauf. Beim Vater ist dieses Vasopressin, das ist auch so ein Fürsorgehormon, nicht unbedingt gleich vorhanden. Also dem Vater muss man sozusagen das Kind auf die Brust legen, dass es dieses Kind schnuffelt, die rieche ja so gut, dass man dieses runde Köpfchen und diese Augen, Mutter Natur hat das ganz raffiniert gemacht, wie sich so ein Kind einschleicht. Und über diese Körpernähe mit dem Kind entwickelt sich im Vater auch dieses Fürsorgeperson. Also ohne Körpernähe und ohne dieses Unmittelbare in dieser Triade. Der Körper spielt da eben eine ganz große Rolle. Der Vater braucht den Körperkontakt zu seinem Zwuggelchen.
Heißt das jetzt, ich kann mein Kind abgeben oder nicht?
Nein, das heißt, Sie können es nicht. Ende des ersten Lebensjahres sind die erst einmal geboren, genau genommen. Ja, dann sind die sozusagen ausgeschlüpft. Und dann haben sie immer noch ein Gehirn von 1000 Gramm. Und in diesen 1000 Gramm ist vor allem nichts drin, was Stressregulation ist. Das kann ein Kind nicht. Ein Kind kann Stress, ob das jetzt das Zähnchen ist oder das Bäuerchen, was irgendwo drückt oder dass es Licht zu hell oder ich zu müde oder was halt so alles ist. Das kann ein Kind alles noch nicht regulieren. Und ein Kind muss außen, also auf dem Elternkörper, Mutterkörper, vielleicht beginnend eben in dieser Zeit auch immer wieder am Vaterkörper diese Regulation erfahren. Und du musst kein großes Geschwätz, sondern es ist immer diese beruhigende Körpernähe. Und dann entwickelt sich im Kind so ansatzweise, so eine Nervenfaser, die da Selbstregulation heißt, aber nur ansatzweise. Dann kommen wir ins 2. Lebensjahr und dann können die laufen, können greifen und das Leben ist ach so interessant. Und dann marschiert man auf dieses Leben zu, Messer, Gabel, Schere und Licht und dann kommt natürlich die Umwelt und sagt, das ist zu gefährlich, das geht nicht. Und für diese Enttäuschung, das ist keine Aggression, die sind überflutet, weil das Leben lockt und die Umwelt sagt nein. Und für diese Enttäuschung haben die Kinder im Hirn auch wieder kein Programm, ist nichts da. Die sind dann eben fassungslos, die schmeißen sich auf den Boden, muss man immer schneller sein. Also auch für diese Enttäuschung haben sie keine Regulation und da brauchen sie wieder so das ganze fast 2. Lebensjahr, wobei die Trotzphase geht bis plus minus 5, aber im 2. Lebensjahr sind sie halt hirnorganisch noch so arm ausgestattet. Die haben noch kein Ich. Das Ich entwickelt sich erst Ende des 3. Lebensjahres. Und ein Ich braucht man, um ein Du zu erleben. Und so der frühere Kindergartenübergang, also plus minus 3, da hatten die Kinder hirnorganisch, entwicklungspsychologisch, körperlich bestimmte Reifungsschritte vollzogen, die ihnen dann von sich aus die Freude am Kinderkontakt, ich will dahin, sozusagen ermöglicht. Die Kleineren würden von sich aus sich nicht von der Familie trennen. Und jetzt bei der ganzen Corona-Krise, wo eben die Kindergärten und die Krippen hier alle zu waren, das haben in der Regel die kleinen Kinder alle genossen, weil sie in der Familie bleiben durften. Also kleine Kinder sind Familienkinder und suchen von sich aus dieses Außerfamiliäre noch nicht, weil das in ihrem Spatzehirn gibt's dieses Außerfamiliäre als Verlockung noch gar nicht. Ab 3, da ist dann das Außerfamiliäre, die Verlockung schon nah. Natürlich spiele Kinder gern auch in dem Alter, also wenn sie klein sind mit Kindern. Aber das ist ja nicht ein Spiel miteinander, das ist ein Spiel nebeneinander. Das ist so ein bisschen, man guckt sich ab, was der andere macht. Aber es gibt eben noch nicht dieses Ich, dass die von sich nicht mehr reden als Anton und Eva und Uli, sondern ich sagen. Das ist so plus minus um die 3 und die Buben reifen hirnorganisch den Mädchen ganz, ganz langsam hinterher, ganz langsam. Also Mutter Natur hatte 2 sehr unterschiedliche Wesen in die Entwicklung gebracht. Und kleine Buben sind da in der Entwicklung oft noch langsamer wie eben.
Auch als Erwachsene.
Ja, das bleibt, Sie sagen schon recht, diese Unterschiedlichkeit sind ungefähr 4 Jahre neurobiologisch. Und es gleicht sich, also laut Forschung, Ende des 3. Lebensjahrzehnts, gleicht sich so langsam aus. Und wie ich das von der Forschung so gehört habe, fiel mir so auf, dass im Grunde, wenn man sich viele Ehen anguckt, ist der Mann oft 3, 4, 5 Jahre älter.
Oder 10.
Ja, oder 10. Aber er ist häufig
jetzt. Bei extrem unreifen Männern.
Das ist nicht unreif. Die entwickeln sich anders. Das ist nicht unreif. Die haben einen anderen Weg der Reifung. Und deswegen, das ist auch so wichtig jetzt bei der ganzen Männerforschung, weil die kleinen Buben sich so anders entwickeln wie die Mädchen. Wäre so wichtig, ich habe auch da einiges dazu geschrieben, dass dieses Männliche nicht entwertet wird. Denn wenn sich Männer anders entwickeln, anders wie wir Frauen, dann ist es ja deswegen nicht schlecht, sondern es ist anders. Und das so einen kleinen Bub zu regulieren, schwierig ist, das wissen wir. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den reguliere wohlwollend oder ob ich ihm sein bubenhaft Unreguliertes vorwerfe, weil er ein Bub ist.
Ja.
Also ein Bub ist in der Regel motorisch. Also wenn der was hat, dann muss der zappeln. Und wenn der Bub auf ein Mäuerchen ist, dann will der nicht wieder auf der Seite zurück, wo alle anderen sind, sondern wird am liebsten auf der anderen Seite vom Mäuerchen runterhupfen, da wo nichts ist, wo es halt vielleicht auch gefährlich ist. Ja. Aber das ist halt Bub und es muss reguliert und befürsorgt werden, aber nicht entwertet.
Ja, wie viel davon ist Sozialisierung, dass wir von einem Jungen anderes erwarten? Und von einem Mädchen vielleicht was anderes? Wie viel davon ist Genetik?
Da streiten sich die Geister auch, aber das sind mehr soziologische Streite. In der Neurobiologie ist so deutlich, also Bub und Mädchen sind vom ersten Augenblick, so weit wie man dann mit Schnuller und was weiß der Kuckuck was alles forschen kann, unterschiedlich. Und aber wenn man Bub und Mädchen gleich behandelt, tut man es unrecht, weil Bub und Mädchen von vornherein anders sind. Also der Bub ist schon kurz nach der Geburt, ist der an einem Mobile von mir aus interessiert. Währenddessen das Mädchen, wenn man dem 2 Augen vor die Nase hält, guckt es nicht nach dem Mobile, sondern nach den beiden Augen. Es gibt da unheimlich gute Bücher. Das eine ist von der Doris Bischof Köhler. Das heißt, von Natur aus anders. Und die zeichnet so die ganze Evolution, also nicht nur bei uns Menschen, so generell die Entwicklung des Männlichen. Und kommt dann eben zu nichts Entwertendem, sondern sie sagt von Natur aus anders.
Aber die Tendenz in Kitas und auch im Alltag und in der Erziehung, wenn man mit Freunden redet, ist ja oft, dass Mädchen und Junge gleichgeschaltet werden. Also dass man sagt, ein Mädchen kann genauso oder ein Junge kann genauso wie ein Mädchen. Und ich erlebe das selber bei mir auch. Ich habe ja eine Tochter und einen Sohn, eine ältere Tochter und einen kleinen Sohn, wo ich oft in den Konflikt komme, ist es jetzt, weil er ein Junge ist, dass er sich so verhält? Oder ist es die Sozialisierung? Gut, und möchte ich vielleicht auch, dass mein Mädchen sich so oder meine Tochter sich so verhält wie ein Junge in bestimmten Lebenslagen? Aber was Sie jetzt beschreiben, entspricht ja genau dem, dass es halt doch klare Unterschiede gibt.
Es sind klare Unterschiede und da gibt es gute Forschung, die also nicht von der Soziologie und von den Sozialwissenschaften im Grund beeinflusst ist, sondern die einfach gucken, wie das Ganze ist. Also ein Mädchen signalisiert von vornherein andere Signale an Vater und Mutter wie ein Bub und empathische Eltern, die machen sich darüber keine Gedanken. Da kommt einfach ein Signal an und man reagiert drauf. Ist einfach so ein Beispiel, dass also wenn ein Bub mit seinem Papa auf dem Wickeltisch liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater da ein bisschen mehr knuffig ist, ja, so einfach liebevoll knuffig, weil der Bub signalisiert, ich als Bub brauche diese körperliche Stimulation. Währenddessen das Mädchen eventuell mehr verliebt guckt und dann reagiert der Papa auf diesen verliebten Blick ein bisschen feiner, so im Sinnesapparat, und antwortet auf das Signal des Mädchens. Also die Kinder, die senden Signale aus und der feinfühlige Erwachsene, ohne dass er das natürlich alles irgendwie überdenkt, sondern reagiert einfach mit seinem Sensorium. Und da ist schon, dass schon vom ersten Zeit an die Kinder unterschiedliche Signale senden. Dadurch wird eventuell Weibliches durch diese Reaktion, aber nicht Aktion, sondern Reaktion, bestärkt. Aber es wird nur bestärkt, es wird nicht also neu erfunden. Wenn ich jetzt meine Tochter und Enkeltochter nehme, also die habe in ihrem Leben rosa, glaube ich, nirgendwo gesehen. Also bei meiner Tochter und meiner Enkeltochter hätte rosa erfunden werden müssen, wenn nicht rosa schon gewesen wäre. Und wie meine Enkeltochter dann jetzt 5 war, hat sie gesagt, Oma, jetzt brauchst du mir nichts mehr rosa zu kaufen, jetzt stehe ich auf blau. Und dann war sozusagen diese rosa Phase rum. Und vorher musste alles, es war fürchterlich, es musste alles rosa sein. Und wenn sie in einem Kindergarten, wenn die Kinder 4, 5 sind und sie würde sie fragen, wie wollt ihr die Wände gestrichen haben, dann würden die Mädchen sagen rosa und lila. Und bei den Buben, das weiß ich gar nicht, da habe ich noch nie eine Frage gehört, dass man die fragt.
Schwarz. Denen ist es egal.
Ja, okay, das dabei. Kann sein, dass es denen egal wird, aber bei den Mädchen
wäre... Hauptsache Mobili hängt.
Ja, genau. Und bei den Mädchen wäre rosa und lila, ohne dass sie darauf getrimmt sind. Also auch, dass da wieder so viel rosa angeboten wird, ist nicht nur der Kommerz, sondern es ist auch etwas, was die Kinder signalisieren. Das ist die Sendekraft des Kindes, so heißt es bei Eriksen.
Also das heißt, also ich muss mich als Vater gar nicht schlecht fühlen, wenn sie sagen, dass die Kinder eigene Signale aussenden, wenn ich das Gefühl habe, mit meinem Sohn mehr toben zu müssen und mehr körperlich mit dem zu agieren, genau die Situation auf dem Wickeltisch, die sie beschrieben haben,
ja.
Und meine Tochter eher, ja. Ich sag mal, lieblicher oder auch zarter ist.
Ja, einfach ein bisschen sanfter, ja, kann sein.
Genau.
Ich meine, es gibt auch Ausnahmen, es gibt da Mädchen, die sind so, in Anführungszeichen, männlich robust. Und wenn sie so einfach diese Bilder nehmen, wo ein Kind in die Luft geschmissen wird, ne, dieses Juhu, das sind doch fast immer Männerarme. Also sie werden diese Bilder, ne, Kind in der Luft und das Kind bitte ein bisschen Angst, Lust, find's toll. Oder wenn sie ins Schwimmbad gehen und ein Vater schmeißt seinen nicht schwimmenden Säugling in die Luft und fängt ihn dann platsch im Wasser auf, das sind doch selten Mütter. Das ja, heißt, der das Vater, stimmt. Der hat in sich drin dieses männlich-väterlich, eben dieses Gott sei Dank andere. Und das spielt er dann mit seinem Kind und wenn sein Kind mit Juhu darauf reagiert, dann stimmt ja alles.
Ich würde gerne noch mal kurz diese Kita-Thematik zusammenfassen, so wie ich sie verstanden habe. Und Sie können mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege. Das ist ja ein sehr hitziges Thema. Ich glaube, viele Elternteile fühlen sich da auch schuldig, weil jeder will mal das Beste für sein Kind und versucht, den besten Weg zu finden und handelt auch nach seinem besten Gewissen in den meisten Fällen. Also ich glaube fast eigentlich in allen Fällen.
Also mein Menschenbild ist ein absolut gutes. Also ich bin in dem Sinn keine Freudianerin, denn für Freud war der Mensch, wenn er geboren wird, ein polymorph perverses Triebbündel, was es zu zivilisieren gilt. Die moderne Forschung kann dieses Bild nicht bestätigen, in keinster Weise. Die zeigt, dass das Kind von Anfang an auf Bezogenheit aus ist, also nicht in sich in so einem Kokon, sondern ein Kind sucht den anderen. Und dieses ist ein total positives Menschenbild, dass jeder das versucht zu geben, was er hat. Und was einem nicht in die Wiege gelegt wurde, eine wahnsinnsdeutsche Formulierung, das hat man vielleicht nicht. Aber der Mensch ist von Natur aus gut und im Grund will jeder das Beste. Und kein Kind will ein böses Kind sein. Ein Kind ist vielleicht überflutet und man muss es verstehen, was es will. Aber kein Mensch ist von Natur aus böse. Also das war die Antwort. Alle wollen für ihr Kind das Beste, ja.
Ja, und das sagt auch eine Menge über Freud aus, weil man guckt immer erst bei sich selber und dann bei anderen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ich wollte ja mein Kind mit 1,5 in die Kita schicken. Haben wir dann letzten Endes nicht gemacht. Und Sie sagen, dass die Hirnentwicklung bei Menschen gar nicht so weit ist, damit man sein Kind früh in die Kita schicken kann.
Genau.
Und die wird am besten ausgebildet in der
familiären Sozialisation. Das ist die Mutter, die ist die Vertraute. Mhm. Dann haben wir hoffentlich einen Dritten. Gut, wenn es der Vater ist oder halt jemand Drittes Vertrautes.
Wenn Großmutter.
Wenn dann noch Großeltern, um ein Kind großzuziehen, dieses berühmte ganze Dorf. Aber das sind alles letztendlich familiäre Sozialisation. So würde ich sagen, das ist das, wie Mutter Natur, bleibe es einfach im Tierbereich. Also wenn sie eine Löwin ihr Baby nehmen und in die Krippe tun, also das machen sie sicher nicht, ne?
Sehen wir bei Tiger King, was da passiert. Das ist eine Serie.
Ja.
Nicht nur Gutes. Ja. Und jetzt ist die Frage aber, wenn das Kind in den ersten 3 Jahren lernt, wie es Stress reguliert und das mithilfe seiner Eltern und das in der Kita vielleicht nicht so gut lernt, weil die Bezugsperson in der Kita ist ja eine ganz andere und die Anteilnahme ist ja eine andere und der Betreuungsschlüssel ist ja auch vor allem anders. Was passiert dann im Erwachsenenalter? Was kann das für Spätfolgen haben? Einmal fürs Urvertrauen, das heißt, wie kann ich mich als Erwachsener binden? Ich war zum Beispiel erst mit 4 oder 5 in der Kita und kann mich trotzdem nicht so gut binden, aber das ist ein anderes Thema. Was passiert dann mit dem Kind?
Gut, also wenn jetzt ein Kind, ein 2-jähriges, 1-jähriges, 2-jähriges, an der Decke hängt, weil es sein drittes Eis nicht kriegt oder so halt irgendetwas oder darf nicht an die Steckdose oder darf nicht ans Handy oder irgendwas, dann wird dieses Kind für diese Enttäuschung in sich drin nichts haben, was es kann. Dann ist es wichtig, dass es an den Körper kommt, Das ist über den berühmten Bärengriff, aber das ist nicht die Festhaltemethode von Frau Brickhoff, sondern das ist diese regulierende Körperlichkeit, wie der Säugling, der schreit, den nehmen sie auch in den Arm. Das größere Kind, was fassungslos ist, weil es halt irgendwas nicht darf oder will, das braucht auch diesen regulierenden Körperschutz. Also man hat die Kinder wirklich fest am Körper, wie kleine Babys, die gepuckt werden, wenn sie nicht schlafen können. Und da spielt zum Beispiel der Vater schon wieder eine große Rolle, weil die Männer sind hier auch gar nicht anders gestrickt, jetzt nicht erschreckend, sind nicht ganz so sensibel wie Frauen und kriege deswegen nicht jeden kleinsten Pup des Kindes voll mit und sind dadurch aber auch nicht so leicht erregbar. Das ist die ganz wichtige Funktion des Vaters, der ist nicht ganz so schnell zu erregen wie die hochsensible, hirnorganisch entsprechend ausgestattete Mutter. Und wenn jetzt ein Vater so einen zweijährigen Gattezwerg auf dem Arm hat, weil der halt irgendwas soll oder nicht darf und hält mit diesem Kind eine Viertelstunde diesen Körper, diesen schützenden, engen, das ist keine Zwangsjacke. Die Eltern erleben das immer als Zwangsjacke, weil die Kinder so zappeln. Aber wenn die Kinder diesen Schutz am Körper erleben, also jemand hat ihre Überflutung im Griff, was die Kinder hirnorganisch noch nicht haben. Und wenn die Kinder das also in den ersten 3 Jahren häufig genug erleben, dann entwickeln die im Hirn, das kann man sozusagen zeigen, eine entwicklungsgeleitete Stressregulation. Aber das ist dann körperlich verankert. Beim Joachim Bauer, das ist ein Prof in Freiburg, das Buch heißt Das Gedächtnis des Körpers, wo beschrieben wird, wie diese Nervenfasern der Regulation gebildet werde. Jetzt sind wir dabei, ein Kind ist jetzt in der Krippe oder halt in der Frühbetreuung, dann tauchen natürlich solche Momente, diese existenziellen Momente, ich habe nur mein Bauchgefühl und wenn dieses Bauchgefühl tobt, nützt auch Reden nichts, es ist Gift, da hilft nur Körper. Also all diese Sachen erleben Kinder in der Krippe natürlich nur bedingt. Ich kann aber diese regulatorische Struktur im Kind nur installieren, wenn dieses Kind in diesem Stress war. Also wenn mir Eltern kommen, zum Beispiel magersüchtige Mädchen, haben in der Regel keine Trotzphase erlebt. Und die Magersucht bricht ja meist aus, so mit Beginn der Pubertät. Pubertät heißt Trotzphase mit neuen Mitteln, ne? Also in späterer Phase. Und wer also in der frühen Kindheit diese Trotzphase nicht erlebt hat, dem fehlt eine spannungsregulierende Struktur, weil er die Eltern nicht so gefordert hat, dass die nicht regulieren mussten. Die ersten 2 Jahre sind prägend. Was prägend ist, lässt sich nicht mehr revidieren. Das ist geprägt. Dafür hat der Konrad Lorenz den Nobelpreis gekriegt. Das kann
überformt werden.
Überformen, aber es kann nicht mehr revidiert werden, also nicht ausgelöscht. Wer halt in der frühen Kindheit diese Stressregulation von Seiten seiner familiären, vertrauten Sozialisation erlebt hat, hat im Hirn eine bessere stressregulierende Ausstattung. Und wenn dann das Leben später kommt, mit all dem, was einfach Stress heißt, wenn man sowas testet und stellt fest, da ist also nicht so eine gute Stressregulation, dann ist dieser Mensch nicht krank, um Himmels Willen. Aber dieser Mensch hat für später auftauchende Stressmomente ein nicht so gutes Polster.
Kriege ich dann schnell einen Herzinfarkt?
Ja, dann da gibt es also ganz groß die Studien in Kalifornien mit dem Vincente Felitti, die da 25, 30 Jahre lang die Leute begleitet habe in ihren Entwicklungen und auch retrospektiv geguckt habe. Also der Herzinfarkt eines 30, 40-Jährigen entsteht nicht in diesem Alter, der entsteht in der frühen Kindheit. Und später ist es dann der Trigger, der Auslöser, der dieses System, was schon so früh kämpfen musste, ne? Also wenn das Herz bobbert und bobbert und bobbert und bobbert, weil ich unter enormem Stress bin und niemand hilft mir, diesen Stress zu regulieren, dann bleibt der Stress in meinem Körper und hinterlässt, wie so, wenn man Pullover strickt, irgendwo schwächere Maschen. Und im späteren Leben tauchen dann diese Mangelzustände auf und die Psychosomatik ist ja doch groß dran interessiert. Also wenn jemand ein Magengeschwür kriegt oder einen Herzinfarkt oder weiß der Kuckuck was, dann sind es ja im Wesentlichen psychosomatische, also zumindest sehr mitbedingt. Und deswegen ist die Psychosomatik an dieser frühen Forschung auch so sehr interessiert, weil für psychosomatische Störungen später ist eben die frühe Kindheit von großer Bedeutung. Wie groß ist das stressregulatorische System, um nicht in einem großen Stress eine Migräneattacke zu kriegen oder ein Magengeschwür, sondern mein stressverarbeitendes System verschafft, dass mein Chef blöd ist und meine Ehe kaputt geht. Ach, was weiß ich was. Oder Corona halt dazukommt, ja.
Wann wurden Sie in die Kita geschickt?
Ich habe meinen Kindergartenübergang eben nach dem 3. Lebensjahr gehabt.
Ah, okay, gut. Ich habe jetzt nochmal eine persönliche Frage, eine Situation, die jetzt in letzter Zeit auftaucht. Wir wollten unsere Tochter gerade in die Kita eingewöhnen.
Wie alt ist die?
Wusste ich, dass die warnende Frage kommt? 2 Jahre, 4 Monate, 5 Monate.
Gut, gut. Ja, also 2,5 und ist ein Mädchen, ja?
Ja? Ja, gut. Genau. Wir warten jetzt aber gerade noch ein bisschen, weil jetzt Sommerferien sind.
Ja, und sehr schön.
Ich kenne da eine Professorin über Ecken, die hat dazu geraten.
Ja.
Das könnten Sie sein. Jetzt ist es so, dass meine Ex-Freundin und ich leben getrennt, aber in einem Mehrfamilienhaus. Die lebt vorne, ich lebe hinten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir uns das teilen. Das heißt, ein paar Tage in der Woche ist sie bei meiner Ex-Freundin, ein paar Tage bei mir.
Ja.
Und jedes Mal, seitdem sie die Eingewöhnung in der Kita hatte, ist es so, dass sie laut anfängt zu weinen und sagt, ich will nicht zu Papa.
Gott,
und wir sie dann so loseisen müssen.
Ja,
aber umgekehrt ist es auch so, wenn sie dann bei mir war,
ja,
eine Nacht oder 2 Nächte und meine Ex-Freundin kommt, will sie auch nicht mehr zur Mutter. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und wie reagiert man jetzt darauf, wenn das Kind so anfängt zu schreien und auch gut, ganz heftig? Sie hat so heftig geschrien, dass sie sich eingepullert hat letztes Mal.
Ja, aber das ist genauso. Also ihr Kind ist ein Vorzeigebeispiel. All dieses Eingewöhne in die außerfamiliäre Einrichtung stresst ihr Kind ganz enorm. In diesem Stress wird ihr Bindungssystem aktiviert und das Bindungssystem, das Primäre, ist halt mal seine Mama. Wenn dann der Papa kommt und der Papa ist es sozusagen der Dritte im Bunde, das ist also einer, der in der Hierarchie etwas später kommt. Wenn die dann also sozusagen zum Papa gehen soll, dann erlebt die nicht, dass die nicht zum Papa will, sondern sie erlebt, ich will mich nicht von der Mama trennen. Und es ist das, was es dann immer so schwer ist zu übersetzen, also dass das Verhalten nicht gegen den Vater geht, sondern die will bei der Mutter bleiben. Und wenn dann dieses halt dann doch passiert, dann ist es ganz wichtig, immer wieder, jede Erregungsüberflutung geht nicht über Reden, sondern geht nur über Körper. Also wenn sie dann ihr Böppchen nehme, obwohl die halt schreit wie am Spieß, weil sie bei der Mama bleiben will, dann ist es wichtig, dass der Papa die in seine Arme nimmt und ihr keinen Roman erzählt, sondern in den Arm nimmt und dieses Kind so lange tröstend im Arm hält, bis es von seinem Stress runtergekommen ist. Und wir haben 2 Gehirnhälften. Emotionsregulierung, Hormonsystem, Herzsystem, Immunsystem, also alles, was im Leben wichtig ist, ist speziell verankert, verstärkt verankert in der rechten Hirnhälfte. Die 2. Hirnhälfte, die linke, ist die, wo Kognition, Vernunft und Sprache sitzen. Und in den ersten 18, 19 Monaten ist es vor allem die rechte Hemisphäre, die in ihren Wachstumsschub kommt. Also alles das, was ich jetzt erzähle von Regulation, von Bindungsfürsorge, von Trösten und so weiter, ist alles rechtshemisphärisch. Die linke Hemisphäre mit Kognition, Vernunft und Sprache kriegt ihren deutlichen Wachstumsschub Ende des 2. Lebensjahres. Und zwischen diesen beiden Hirnhälften gibt es wieder eine Hirnstruktur, die heißt der Balken. Und wenn die rechte Hemisphäre in Erregung ist und tobt, schaltet der Balken nach links ab. Da geht nichts durch. Und unsere deutsche Formulierung, man redet an die Wand, ist genau das, dass in der Erregung Sprache nur noch Öl ins Feuer ist von der rechten Hemisphäre, aber links, wo es eigentlich ankommen soll, überhaupt nichts ankommt. Könne die heute halt unter Computertomographie und alles unheimlich gut zeigen.
Ja, das also heißt in der Praxis für mich, wenn jetzt mein Kind ganz doll weint und ich versuche sie dann auf den Arm zu nehmen, dann wehrt sie sich in dem ersten Moment. Soll ich sie dann trotzdem nehmen und einfach mal festhalten?
Wenn
oder?
Ihre Lebensorganisation so ist, dass die Mutter des Kindes jetzt 5 Minuten später zur Arbeit muss, dann bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Ja? Wenn ich jetzt die Therapeutin von so einem Kind wäre, weiß ich nicht, was ich raten würde, da müsste ich ein bisschen mehr wissen. Also wenn sie jetzt hier bei mir im Praxiszimmer wären und sie wäre mit ihrem Kindchen da und sie wäre mit der Mutter des Kindes und sie und es, sie wäre zu dritt hier bei mir und die würde hier so, wie es bei mir ist, dann rede ich mit den Eltern, die Kinder sind die wichtigste Nebensache, es geht ja schließlich um die Kinder und die würden sich jetzt hier an irgendeiner Spielsache wehtun, dann wäre für mich wichtig zu wissen, wenn beide Elternteile da sind, wo würde das Kind hinrennen, um sich in Anwesenheit beider Elternteile von diesem kleinen Schreck trösten zu lassen?
Zur Mama in den meisten Fällen.
Gut, dann heißt es, dass die Mama die primäre Bindungsperson ist.
Und Power.
Ja, das heißt es so. Das heißt, die Mama ist die, die dann in diesem Stress den besten Zugang hat, um dieses Stresssystem runterzuholen. Es würde heißen, dass die Mama die primäre Bindungsperson ist und das Kind eigentlich nach der primären Bindungsperson schreit. Und eigentlich sollte in den ersten 3 Jahren dieses aktivierte Bindungssystem, wie es fachlich heißt, befriedet werden.
Jetzt ist es aber so, wenn sie dann 2 Tage bei mir war,
ja,
und die Mama dann kommt, dann ist es genau umgekehrt, dann switcht das, dass sie...
Kann sein, dass die so böse ist mit der Mama, dass sie die Mama ablehnt.
Ach, das ist dann nicht, dass sie sagt, sie hat sich an mich gewöhnt?
Nein, und sie ist stinksauer auf die Mama, dass das Kind diesem Stress ausgesetzt.
Das hat meine Ex-Freundin auch gesagt und ich dachte mir so, red doch dem Kind nichts ein. Nein, nein, hat sich einfach jetzt an mich gewöhnt.
Das ist so. Das ist ähnlich, wie wenn Kinder in der Fremdbetreuung sind und wenn die Eltern ihr Kind holen. Also in dem Moment, wo die Eltern in der Fremdbetreuung ihr Kind holen und das Kind freut sich echt auf die Eltern, rennt auf die Eltern zu und sagt, Gott sei Dank, ihr seid da, dann heißt es, dass das Kind in dieser Trennung von den Eltern das Bild von den Eltern in sich hat wachhalten können. Nur das ist in der frühen Zeit ein Problem, weil diese ganze Gedächtnisbildung, das ist in der frühen Zeit alles noch anders ausgestattet. Und wenn die Kinder sitzen bleiben und es ist gar nicht so wichtig, dass Mama und Papa kommen, dann haben die Kinder den Kontakt zu den Eltern verloren.
Oder sich gut eingewöhnt.
Nein. Die haben den Kontakt verloren und freuen sich auf diese Wiederkehr der vertrauten Bezugspersonen nicht mehr. Und wenn jetzt die Mama kommt und die Tochter sagt, ich will da gar nicht hin, das heißt, ich bin stinkesauer mit meiner Mutter, dass die mich, also alles unbewusst und implizit und wie das alles heißt und kann natürlich nicht formuliert werden, weil es dafür keine Sprache gibt, dann heißt es, dass die mit der Mama böse ist, dass sie sie alleine gelassen hat.
Jetzt hat Jakob gerade was Interessantes gesagt, nämlich das Kind ist gut eingewöhnt. Es gibt ja jetzt auch oft die Situation, und so habe ich es auch erlebt, dass das Kind gerne in die Kita geht, zumindest das auch formuliert, und auch gerne in der Kita bleibt und auch beim Abholen trotzdem freudig reagiert.
Also solange die Kinder in der das heißt fachlich Wiedervereinigung, wenn die Wiedervereinigung für die Kinder mit Freude besetzt ist, dann kann sein, dass das, dass sie dort waren, trotzdem ein ganz enormer Stress war. Wenn man die jetzt abtupfen würde, würde man vielleicht in Ohnmacht fallen. Aber sie haben sich das Bild von den Eltern noch bewahren können. Das ist wenigstens etwas, sodass es nicht ganz so maligne ist, wie wenn sie sich nicht mehr freuen.
Das heißt also, Kinder, die auch in der Kita sich wohlfühlen und gerne in die Kita gehen, haben trotzdem diese Stressfaktoren.
Ja.
Also das heißt auch Eltern, die mir dann entgegen, ja, aber meine Tochter oder mein Sohn geht extrem gerne in die Kita, ich sehe das Problem gar nicht. Und ich erlebe mich selber in der Diskussion mit meiner Freundin damals, die oft auch gesagt hat, sie möchte unsere Tochter nicht so lange in der Kita lassen, auch gar nicht so
früh. Das spielt natürlich, Entschuldigung, Unterbrechung, natürlich auch eine Rolle. So ein Unterschied, ob ich ein Kind jetzt in die Krippe gebe von morgens um 8 bis mittags um 16 Uhr oder ob die Kinder haben noch kein Zeiterleben. Also bis Zeiterleben, weil in ein kindliches Gehirn als kognitive Struktur eingezogen ist, dauert lang. Bei den Kindern ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann können also 2,5 Stunden unendlich lang sein, aber natürlich, wenn es 7-8 Stunden sind, ist es eine Ewigkeit.
Und jetzt frage ich mich, meine Tochter ist jetzt 5 Jahre geworden und wir haben sie mit 1 Jahr und ich glaube 3 Monaten damals in die Kita gesteckt und wir haben da auch schon überlegt, ist es der richtige Zeitpunkt, ist es zu früh, sollen wir noch ein bisschen länger warten. Meine Freundin hatte, glaube ich, damals schon das richtige Bauchgefühl, sie wollte sie eigentlich länger zu Hause behalten und ich war immer dafür, sie in die Kita zu stecken. Jetzt sind ja diese ersten 3 Jahre schon vorbei und sie ist jetzt 5 Jahre und wenn ich jetzt so zurück überlege und nachdem ich das gelesen habe, was die Forschung oder was sie uns hier präsentiert haben, bin ich der Überzeugung, dass es richtig ist, die Kinder die ersten 3 Jahre zu Hause zu lassen.
Ja.
Was mache ich denn jetzt als Elternteil oder auch andere Elternteile, die vielleicht den Podcast jetzt hören, die ihre Kinder schon in die Kita geschickt haben, jetzt Kinder haben, die schon 5 Jahre alt sind und jetzt, diesen Schritt nicht mehr machen können.
Gut, und dann haben wir Kinder, die schon 10 Jahre alt sind.
Ja.
Das heißt, es ist ja hier so in der Praxis das täglich Brot. Dann ist wichtig zu wissen, das stressverarbeitende System dieser Kinder hat sich nicht so optimal entwickeln können, mit großer Wahrscheinlichkeit, wie man es sich wünscht. Also wenn dann ihre 5-jährige Tochter bei irgendetwas, was in Anführungszeichen eine Bagatelle ist, einen Anfall kriegt, wo man denkt, aus dem heiteren Himmel, dann ist es wichtig für sie zu wissen, dass dieses Kind jetzt in einem Stress steht, in einem subjektiven Stress, den sie von außen vielleicht gar nicht so realisiert. Und dann sind wir wieder beim Gleichen, dann muss dieses Kind in den Arm genommen werden und so lange geholfen werden, den Stress runterzuholen. Also ich habe hier eine Mutter, eine ganz junge Mutter, die aber schon 2 Kinder hat. Sie musste eine Ausbildung machen und dann kam die Kleine in die Krippe und die Große, die war dann schon in der Grundschule, die kam eben in Ganztagesbetreuung. Dann landete die, weil ihre Kinder halt sehr schwierig waren, landete die bei mir. Und dann hat diese junge Mutter halt so nachvollziehen entwickelt, wenn sie dann ihre Kinder mittags um 16 Uhr holt, ist sie kaputt, weil sie hier was gelernt hat. Ihr kleines Mädchen von der Krippe ist restlos kaputt. Und die Groß, die in der Schule astrein funktioniert, gerne dahin geht, in der Ganztagesbetreuung gut funktioniert, die kann plötzlich nicht mehr ihre Schuhe alleine ausziehen. Und die Klee kann nicht mehr alleine laufen. Also alles das, was jetzt an Anforderungen des Alltags kommt, da ist das Reservoir, und es ist was ganz Wichtiges, das Anpassungsreservoir der Kinder ist erschöpft. Und das, was die Kinder in der Krippe und in der frühen Kita lernen, ist Anpassung. Aber Anpassung ist keine seelische Reife. Und das ist das, was die Leute so schwer kapieren. Wenn die Kinder das so gut funktionieren, sagen sie, guck doch. Das ist aber Anpassung, das ist Lernen und ist keine emotionale und so von der Selbststruktur her keine psychische Reifung. Und wenn dann die Kinder diese Stresszeichen zeigen, also ich kann alleine nicht mehr laufen, obwohl ich den ganzen Tag in der Krippe alleine gelaufen bin, dann heißt es, Mama, befürsorge mich doch endlich, weil ich doch endlich jetzt eine Mama habe. Und wenn die Große, die den ganzen Tag in der Schule gut funktioniert hat, in der Nachmittagsbetreuung, dann die Zähne nicht mehr putzen kann, dann ist es einfach, dass das Anpassungsreservoir restlos erschöpft ist. Und wenn die Kinder dann entsprechend reagieren, dann muss ich meine Mütter, meinen Eltern klar machen, das sind keine böse Kinder, das sind keine Eltern, Kinder, die die Eltern jetzt im Mittelpunkt stehen wollen, die Eltern jetzt mit Absicht stressen, sie haben es den ganzen Tag gekonnt und jetzt plötzlich können sie es nicht mehr, sondern das sind erschöpfte Kinder. Und dann brauchen diese Kinder das, was sie den ganzen Tag an Elterlichkeit, Mütterlichkeit nicht gehabt haben, das klagen die dann mit diesen seltsamen Verhaltensweisen ein. Und immer wieder das Verhalten des Kindes ist seine Sprache. Und ein gescheiterter Kindertherapeut versucht, diese Sprache zu verstehen. Und dann tröstet man die Eltern. Die sind natürlich abends auch fertig, ne? Und dann das nächste Thema ist so ein Schlafethema. In der ganzen Evolution schläft kein Kind alleine. Die hätte früher ja alle gar nicht überlebt. Also wenn Kinder früher alleine geschlafen hätte, wären sie morgens nicht mehr da gewesen. Dann schlafen die Kinder halt gerne bei den Eltern, dass sie wenigstens nachts die Eltern riechen und schnuffeln und die Eltern haben. Und dann gehören die halt auch ins Elternbett und nicht in ein Zimmer nebendran.
Wenn Sie jetzt gerade von Schlafen sprechen, dann würde ich gerne noch mal eine Frage stellen aus meinem Alltag. Und wir, also meine Freundin und ich, teilen uns die Zu-Bett-Geh-Zeiten auf in Tagen. Dass den einen Tag bringe ich meine Tochter und den anderen Tag bringe ich meinen Sohn ins Bett.
Ja.
Und ich erlebe jetzt seit 2-3 Wochen, obwohl die Kinder nicht in die Kita gehen und eigentlich alles einen sehr schönen Alltag erleben, dass ich derjenige bin, der mit großem Widerstand die Kinder ins Bett bringen muss. Also sowohl mein Sohn sagt von Anfang an, nein, Mama, Bett. Und meine Tochter, jetzt auch seit einer Woche, reagiert, sobald wir oben sind, mit extremem Widerstand und will nicht ins Bett gebracht werden. Und natürlich weiß ich, dass sie zur Mutter wollen.
Ja.
Aber ich bin immer so im Widerspruch mit meiner Freundin zusammen. Sollen wir uns konsequent verhalten? Also sollen die Kinder auch, vor allem meine Tochter, lernen, dass es halt nicht immer geht, dass es abwechselnd sein
und
muss.
Und muss auch mal Papa.
Oder sollen wir dafür Sorge tragen? Und das wäre genau, ist genau die
Situation. Also wenn Sie Ihr Kind ins Bett bringen können, wenn die Mama beim Yoga ist, ja? Das heißt schlicht und einfach, die Bindungssysteme ihrer beiden Kinder sind momentan auf die Mutter aktiviert. So heißt es fachlich, ja?
Und das heißt, meine Freundin muss
eigentlich
weiterhin die Kinder entfesseln.
Jetzt sind wir bei Bedürfnisse. Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Wünsche kann man abschlagen. Und die Nacht ist evolutionär was ganz Gefährliches. Also der Mensch in der Frühzeit war nachts in der großen Bedrohung durch die Natur, durch die Tiere. Und es gibt ja so Vermutungen, dass der Mensch erst, was weiß nicht, mal ein bisschen besser hat schlafen lernen, nachdem er den Hund hatte, weil der Hund sozusagen Wächter wurde und nicht jemand immer von den Menschen wachen muss. Und Kinder sind ja kleine evolutionäre Ungeheuer, ja? Und bei einem Kind ist spätestens ab 4, 5 sind die regulatorischen Systeme alle. Also wenn ich beim Aldi eine Mutter sehe mit ihrem kleinen Zwurgel und es ist 6:30, denke ich immer, was tut die sich an? Weil die regulatorischen Systeme der Kinder, so wie bei uns auch, wenn der Nachmittag und Abend kommt, sind die erschöpft. Am Abend kommen deswegen so die ganzen Bedürfniswelten. Da kommt die Nacht mit dieser Trennung von 5, 6, 7 Stunden, was weiß ich wie viel. Und dann Mama ferne. Und da kommt diese Bedürfniswelt zum Tragen. Und wenn die Mama da ist, dann soll sie halt ihr Kind ins Bett bringen. Wichtig fände ich nur, dass wenn die Mama sich ihre Freiräume nimmt und sich mit einem Mädelsabend macht oder sonst was, dass die Kinder so einen guten Bezug zum Papa haben, dass wenn die primäre Bindungsperson, die Mama, nicht da ist, dass sie sich dann auch mit gutem Gefühl vom Papa ins Bett bringen lassen.
Wenn die Mama nicht da ist, ist es gar kein Problem.
Gut, dann ist ja alles richtig gelaufen. Das heißt, da ist die Mama in Krisenmomenten, also in subjektiven kindlichen Krisenmomenten, ist die Mama der erste Ansprechpartner. Und wenn die Mama nicht da ist, dann ist die Beziehung zum zweiten Bindungsobjekt so gut, dass es auch ohne Mama geht.
Gerade gut genug.
Nein, das sind Hierarchien. Also die Bindungs, da gibt's so eine Pyramide von Bindungsgeschehen und die Mama ist nun mal halt, bei der war man im Bauch.
Ja, das ist auch ein hartes Brot oder ist auch eine sehr anstrengende Zeit, auch für die Mamas, die natürlich irgendwann auch einen Freiraum sich wünschen. Und ich erlebe das ja auch zu Hause bei mir. Aber das bedeutet eigentlich, dass man den Bedürfnissen, den Kindern gerade in diesen Stoßzeiten am Abend, dass man da eher nachgeben sollte, als dass man in den Widerstand geht.
Nachgebe ist wieder so pädagogisch. Ich sag befriedigen. Bindungsbedürfnis muss befriedigt werden,
Und das muss ja auch irgendwann etabliert werden, dass der Vater das Kind zu Bett bringen kann. Und darum, glaube ich, ist es auch gar nicht schlecht, dass du mal die Kinder zu Bett bringst. Also selbst wenn die Mama da ist, weil man dann auch noch eingreifen kann anders. Ich habe noch mal zwei Fragen und die allererste zuerst. Ich möchte gerne noch mal auf dieses Schreithema eingehen, weil das bei uns gerade akut ist. Was ist denn, wenn sich meine Tochter da nicht anfassen lassen möchte?
Das sieht nur so aus.
Ah, okay.
Die ist außer sich, ja? Die ist außer sich.
Ah, die weiß gar nicht in dem Moment genau, was los ist.
Die zappelt und macht und tut und deswegen ist dieser Bärengriff, das hört sich jetzt alles so brutal an, aber das ist es nicht. Also wenn die bei Ihnen auf dem Schoß sitzt, dann nimmt man am besten die Beinchen zwischen die beiden Oberschenkel und wenn das Kind so am Elternkörper angelehnt ist, dann nimmt man die beiden Händchen vorne über der Kinderbrust, sodass er einem nicht dauernd im Gesicht rumfuchteln könne und dann erzählt man, wie gesagt, dann könnte es nur noch mit dem Kopf einem ans Kinn hauen. Da muss man halt irgendwie ein bisschen schneller sein. Und
ich habe lange gerungen im Verein, das geht schon.
Gut. Aber dann werdet ihr merken, bei manchen Kindern brauche also 10 Minuten, manche brauche 20 Minuten, manche brauche also Therapiestunde dauert ungefähr 50 Minuten, manche brauche hier, weil sie an die mütterliche Handtasche nicht dürfen. Und die Frau Rast dann mit den Müttern durchhält, es geht nicht an die Handtasche und es wird auch nicht groß irgendwo klingelingeling mit irgendwas abgelenkt, sondern wir gehen jetzt einmal gemeinsam durch die Frustration durch. Wenn man das durchhält, liegen die Kinder nach einer geraumen Zeit sowas von entspannt.
Weil sie erschöpft sind.
Nein, aber auch so zufrieden. Gucken Sie sich Ihr Kind an. Die Kinder sind zufrieden, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Es gibt ein Gegenüber, eine Begegnung, da steckt das Wort gegen drin, ja, wo ich den anderen spüre. Und dieser andere hat etwas im Griff gehabt, was mir in meinem schwarzen Hirn noch nicht zur Verfügung steht.
Ah, okay, gut. Und da entwickelt sich ja auch Urvertrauen.
Genau, Vertrauen, das Urvertrauen. Ich bin nicht verloren in dieser Welt, denn dieses Gezappel, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist eine Verlorenheit im Raum. Man zappelt
eigentlich, dass man Grenzen sucht in dem Moment.
Man will den anderen spüren. Das ist das Wort Begegnung, ja? Und bei Martin Buber heißt es, ich wird am Du. Also die müssen das Du gut spüren, um dieses Ich auf die Reihe zu kriegen.
Okay, ganz klar, weil man ja nur weiß, wo mein Ich ist, wenn man auch weiß, wo das eigene Ich aufhört.
Genau, das ist es.
Ja. Gut, das mal zu wissen, weil ich war ein bisschen hilflos in den Situationen und wusste gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und mir tat es einfach leid, weil ich gemerkt habe, dass sie total außer sich ist. Ja. Und ich war einfach hilflos in dem Moment.
Also fachlich heißt es überflutet. Die Kinder sind überflutet.
Ich war auch überflutet.
Ja, genau. Und deswegen ist so wichtig, jetzt immer wieder dabei, wenn man später im Leben in Überflutungsmomente gerät, dann ist es ganz gut, wenn man in der frühen Kindheit, wenn einem das, was ich jetzt alles an Sie hinschwätze, in die Wiege gelegt wurde, dann hat man es nämlich in sich drin neuronal ein bisschen besser verankert und muss nicht als Erwachsener Reifungsprozesse nachvollziehen, weil die Kinder gehen wie im Fahrstuhl. Wenn Kinder geboren werden, geht unser inneres Entwicklungshaus genau in diese unterste Kiste. Und so gut, wie unsere untere Kiste etabliert ist, so gut können wir halt unseren Kindern begegnen.
Weil ich als Kind nicht gehalten wurde, weiß ich natürlich nicht, dass mein Kind gehalten werden muss.
Ja, genau. Es gibt ja dann nachreifende Partnerschaften, wo man innere Partnerschaft erlebt, dass der andere nicht gleich genauso ausflippt wie ich, sondern die Ruhe bewahrt und was so alles ist. Oder gut, in Therapien ist leider, das würde ich mal sagen, die Bindungstheorie und die Affektregulationstheorie sind so in die Therapie, gerade bei Erwachsenen, häufig, man kann nicht verallgemeinern, aber so noch nicht ganz eingezogen. Aber auch da würde, wenn ein Erwachsener Therapie ist und kommt überflutet zu seinem Therapeuten, dann braucht er doch keine freudsche Deutung, sondern er braucht jemanden, der einen versteht und einem mit Stimme und mit Körperlichkeit ein bisschen vermittelt, ich hab's verstanden, es ist alles halb so schlimm. Und da gibt's so ein wichtiges Wort, das heißt Interruption and Repair. Also wenn man mit dem Kind, man hat mit den Kindern den ganzen Tag Krach, ja, weil die den ganzen Tag was wollen, was wir nicht wollen, oder meistens. Und dann gibt's halt Krach, das ist dieses Interruption. Und das ist wichtig, weil das Reibung ist. Das spürt man auch den anderen. Das ist eine Begegnung. Aber wenn das Interruption rum ist, dann muss vom Erwachsenen ausgehendes Repair. Es wird alles wieder gut. Also die Spülmaschine muss dann trotzdem ausgeräumt sein, ja? Auch wenn ein Pubertierendes nicht will, dann gibt's halt einen höllischen Krach wegen dieser blöden Spülmaschine. Die muss aber ausgeräumt werden, weil das Geschirr keine Füße hat. Wenn dann der Jugendliche in sein Zimmer geht und drei Türen zubatscht, und kommt nach 2 Stunden wieder raus, dann fängt nicht die große Diskussion an, warum das vorhin alles nicht geklappt ist, sondern das Geschirr ist eingeräumt, man trifft sich wieder und von Seiten der Eltern ist im Gesicht, die Welt geht normal weiter. Das ist das Repair.
Okay, gut. Vielleicht als Fazit und als Abschluss. Ab wann ist Fremdbetreuung sinnvoll und wie lange? Also ab wann kann man sagen, wenn man jetzt sein Kind in die Kita schicken muss, weil für manche geht es ja auch nicht anders, manche sind darauf angewiesen, auch gerade alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter. Ab wann darf es passieren und wie lange?
So mit 3, 3, 3,5. Also mit 3 sind so viele Reifungsschritte passiert, dass die Kinder eigentlich von sich aus in die Gruppe der Gleichaltrigen hinein möchten. Aber auch da gibt's kleine Unterschiede. Kleine Bube bräuchte vielleicht 3,5 Jahre, ja. Aber ungefähr die Zahl 3, so wie es früher mal war, die ist, was entwicklungspsychologisch angeht, ein gutes Zeitalter. Und dann muss man halt gucken, wenn jetzt die Kinder sehr sicher in sich sind und sehr kontaktfreudig, kann sein, dass die nach einer bestimmten Eingewöhnungszeit einen ganzen Tag rein wollen. Es gibt aber auch Kinder, denen reicht der Vormittag. Wenn sie dann hingehen müssen, dann sind sie entweder abends wieder gestresst. Oder aber in so einem Fall würde ich eher denken, wenn es da eine Tagesbetreuung gibt. Ja? Also Gruppen stressen Kinder. Also Kinder sind keine Gruppenkinder, die sind Familiengruppe und von mir aus Kleingruppe. Aber Kinder sind nicht Menschen, die den ganzen Tag in ihrer Gruppe leben wollen. Und wenn man dann,
ja auch nicht als Erwachsener,
wenn man das trotzdem machen muss, aus vielen Gründen, dann ist die Frage, ob man irgendwie eine Tagesoma, Nachmittagsoma, irgendjemand finden könnte, wo das Kind aus dem Gruppenstress rauskommt und doch ein bisschen individueller, familiärer betreut wird.
Das ist dann, was würde das kosten, wenn Sie pendeln aus dem Odenwald nach Berlin?
Okay, machen wir nicht mehr. Ja.
Okay, gut. Also Pi mal Daumen kann man sagen, ab 3 Jahren ist das Alter, wo man sein Kind in die Kita...
Das ist das Alter, wo die Kinder von sich aus die Peer Group suchen.
Okay, und dann muss man auch gucken mit der Stundenzahl. Ja, erstmal das ausprobieren, ja, und dann...
Gut. Und wenn die Menschheit kapieren würde, also die moderne Menschheit... Früher war es aber nicht viel besser, früher war es viel schlimmer. Also wenn Sie sich die Psychohistorie der Eltern-Kind-Beziehung angucken, das ist ein Albtraum. Also diese Forschung ist ein Albtraum, ja. Je mehr man sich den Kindern in ihren Bedürfnissen, und jetzt ist das Wort Bedürfnis, in der Kindheit anpasst, desto gesund anpassungsfähige Menschen werden die, wenn die groß sind. Also wer dieses Polster in der frühen Kindheit, das sich ihm angepasst wurde in den Bedürfnissen, erlebt haben durfte, der ist im späteren Leben, wo der ganze Stress wirklich losgeht, in einem gesunden Maß anpassungsfähig, ohne regulatorisch und psychosomatisch und was der Kuckuck wo schlapp zu machen. Wer sich seine Kinder in der ersten 3-4 Jahre in diesen Bindungsbedürfnissen, Regulatoren anpasst, wenn die dann mit 3-4 in die Kindergarten gehen, sehen sie die im Großen und Ganzen nur noch von hinten, weil die einfach so vieles an Polster mitgenommen haben, so dass sie das Neue, was da kommt, so gut integrieren können. Aber wer in der frühen Kindheit so früh auf eigenen Beinchen stehen musste, wenn sie einen 10-Jährigen, der das erlebt hat, sagt, räum den Mülleimer aus, dann sagt sich dessen Seele, wenn ich mit 1,5 schon mit in der Gruppe der Gleichaltrigen meinen Stand haben musste, wieso soll ich dann einem Erwachsenen, der jetzt kommt und sagt, räume eben den Mülleimer weg, wieso soll ich dem folgen? Der war doch früher auch nicht da, wie ich ihn gebraucht habe. In dieser amerikanischen Studie über diese Daycare oder so, da wird ja betont, dass diese frühen Kinder, die so früh weg waren, so ein stärkeres Selbstbewusstsein haben. Aber das ist dieses aggressive Selbstbewusstsein im egoistischen sich durchsetzen und nicht dieses gesunde Selbstbewusstsein, wo man auch mal gelassen sein kann. Die sind robust, weil sie es mussten, ja. Aber das war eine Notlösung und keine Reifung.
Vielen Dank dafür.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall einiges für mich mitgenommen, für meinen Alltag. Und ich weiß, dass ich da immer noch mal einen Rat gebrauchen kann.
Ja.
Ich habe das Gefühl, viel passiert intuitiv.
Ja.
Aber manche Dinge, da ist es gut, einfach Bescheid zu wissen. Was sagt die Forschung und was sagen die Zahlen? Mal nicht in dem Sinne die Emotionen rausnehmen, aber schon jemanden zu haben, der die Zahlen auch mal überprüft hat.
Ja, genau.
Ganzen.
Genau. Okay.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau.
Also, Grüße aus Berlin.
Ja, Grüße zurück.
Alles klar.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
Boah, das war eine ganz schöne Packung an Informationen, ne?
Wow.
Die hat auf jeden Fall ein paar Akten mitgenommen, die sie hier verbal rauslassen musste. Was ich auch gut finde, weil man merkt, Eva Rass ist richtig im Thema. Und ich glaube, sie macht das, weil sie davon überzeugt ist, aus gutem Herzen heraus. Klar ist die Entwicklung in unserer Gesellschaft eher dahingehend, dass man seine Kinder früher in die Kita schickt und früher wieder in die Arbeitertruppe einsteigt. Klar, ist wirtschaftlich gesehen besser, aber ich finde, man muss sich bei sowas immer angucken, was sind die Spätfolgen? Also wie viel kostet es das, wenn wir immer von Effizienz reden und das können wir uns nicht leisten?
Ja.
Wie viel kostet es auf lange Sicht? Was kostet das, wenn eine ganze Gesellschaft mehr Herzinfarkte hat, mehr Burnout, höhere Stresssymptome? Und wenn man von Leistungsfähigkeit redet, im Sinne von, wie belastbar bin ich, wenn ich so einen frühkindlichen Stress hatte und meine Stressverarbeitungssysteme sich nicht ideal entwickeln konnten?
Ich bin mit sehr großem Widerstand in diese Vorbereitung gegangen zu diesem Interview und mich hat sie überzeugt. Also ich war am Anfang selbst davon überzeugt, dass Kinder früh in die Kita können und das auch der richtige Weg ist und habe auch mit meiner Freundin damals viele Diskussionen darüber geführt. Im Nachhinein muss ich sagen, das Bauchgefühl meiner Freundin, unsere Tochter und auch unseren Sohn später in die Kita zu schicken und kürzere Betreuungszeiten sich zu wünschen für die Kinder, war genau das Richtige. Und im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich es nochmal machen könnte, glaube ich, würde ich alles dafür tun, dass meine Kinder erst mit 3 in die Kita können. Auch wenn ich erlebe, wie meine Tochter, bei der alles gut ist, sich in Stresssituationen jetzt verhält. Und dieses Interview hat mir nochmal ein paar Hinweise gegeben, auch auf Verhaltensweisen, die ich, glaube ich, in Zukunft auch anders angehen werde, zusammen mit meiner Freundin.
Ja, das ist, glaube ich, das große Stichwort, ne? Was du gerade gesagt hast, Bauchgefühl. Mhm. Wenn ich so zurückgucke und was das Bauchgefühl meiner Ex-Freundin gesagt hat im Verhalten auf unsere Tochter, hat sie doch schon ganz schön oft das bessere Gefühl, das lesen zu können, als ich es habe in vielen Situationen. Ich denke dann, okay, so und so müsste es sein. Und dann sagt sie, nee, sie braucht jetzt gerade einfach nur Ruhe und will zu Hause bleiben und hier ein bisschen Zeit verbringen. Und dann denke ich mir, nee, sie will raus. Guck mal, sie ist doch ganz friedlich, wenn wir jetzt ein Abenteuer erleben. Und ich glaube, ich muss ihr da recht geben, dass sie in vielen Punkten das bessere Bauchgefühl hat und einfach ein Stück verbundener ist. Und das ist ein schmerzlicher Prozess irgendwie, weil ich ja natürlich auch das Beste für unsere Tochter will, aber vielleicht auch da ein bisschen mehr zu seinem Bauchgefühl zu gehen und sich zu verbinden. Also das ist für mich eine Aufgabe. Jetzt ist die Frage, was könnten Lösungsansätze sein in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo ganz viele Leute einfach früh arbeiten gehen müssen?
Ein ganz einfacher Lösungsansatz ist ja eigentlich, bevor man Geld freischaufelt für Krippen, zu gucken, ob man nicht die Familien finanziell unterstützen kann, dass das Familiensystem mehr gestärkt wird und nicht die Außenaufbewahrung der Kinder.
Genau, also Kita-Geld umschiften in Elterngeld,
ja.
Das wäre eine Sache. Ich glaube, die Corona-Krise hat auch in ein paar Punkten positive Sachen angestoßen. Also ich merke es in großen Verlagshäusern, mit denen ich ab und zu zusammenarbeite, da war Homeoffice lange Zeit ein großes Thema. Das geht doch nicht. Und jetzt ist auf einmal so, wo Corona ist, geht ja doch. Merkwürdig. Und wenn man als Elternteil zu Hause ist und einen Teil seiner Arbeit von zu Hause aus erledigen kann, schon allein da sein im Haus, während das Kind in einem anderen Zimmer spielt, ist was. Ist eine Veränderung. Und ich glaube, die Rückbesinnung auf das, wie wir einmal gelebt haben, so wie es geht, also mehr Generationenhäuser, Großeltern wieder mit mehr einbeziehen, ist eine total schöne Sache, weil ich merke, welchen großen Bezug meine Tochter zu meiner Mutter zum Beispiel hat. Und das zu pflegen und nicht sagen, ach, das geht nicht, jetzt machen wir das so und wir holen uns noch eine Person ins Haus und da und da. Ich meine, frag mich nochmal in 2-3 Monaten, ob wir nicht doch ein Au-pair haben, aber mein jetziges Empfinden ist so. Ich glaube, am Ende geht es nicht um Schuld oder sich Vorwürfe zu machen und zu sagen, oh, das hätte ich alles besser machen können. Nee. Es gibt so viele Sachen, die man in seinem Leben hätte besser machen können. Man hat alles zur jetzigen Zeit nach seinem besten Gewissen gemacht. Und ich glaube, Informationen sorgen dafür, dass man lernen kann. Und meistens ist es mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und mehr in der Situation zu gucken, was braucht es. Und immer mit der Gewissheit ranzugehen, wir wollen das Beste nach unserem besten Wissen.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja. Deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.